Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Auch von mir hallihallo und willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger und wir sind hier bei Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte. Ich bin wie immer nicht allein. Heute ist Felix Klemann bei mir, der Gründer von vormals Klemann Consulting, heute Mitigate. Felix, wir haben tatsächlich schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen. Weißt du, wie lange das her ist?
Ja, ich glaube, das ist so 3-4 Jahre her in Schottland.
Ganz genau. Das war im Juni 2023, als ich das heute Morgen nachgeguckt habe, war ich wirklich etwas schockiert, dass das schon so lange her ist. Wir haben uns damals über das Nestersuchen im Nebel unterhalten. Das finden Sie in den Episoden 4 und 5 oder 5 und 6. Wir schreiben es nochmal in die Shownotes. Aber wenn Sie sich da bewegen, dann werden Sie auf jeden Fall die beiden Episoden finden. Da waren wir gemeinsam in Schottland auf einem großen Estate, einem sogenannten Grouse Moor, und haben uns da den Bruterfolg von Kiebitzen, Austernfischern und vom großen Brachvogel angeschaut. Heute wollen wir uns aber über was ganz anderes unterhalten. Felix, du bist Umweltingenieur. Das heißt, du beschäftigst dich nicht nur in deiner Freizeit mit dem Beobachten von Vögeln, sondern auch beruflich. Erklär uns doch nochmal ganz kurz, was das bedeutet.
Also ich sag mal, von meiner Studienausbildung komme ich aus der Ökologie, also habe Evolutionsbiologie studiert in Göttingen und dann irgendwann Umweltingenieurwesen an der Technischen Universität München. Und im Umweltingenieurwesen beschäftigen wir uns sehr viel mit Genehmigungsplanung, Naturschutzplanung und auch der Begleitung von Bauprojekten. Und im Kontext dessen ist es halt immer super wichtig, eine gute Artenkenntnis zu haben. Also sowohl was Vögel angeht, Amphibien, Reptilien, Insekten, Pflanzen auch. Und da können die wenigsten alles. Ich habe mich auf Vögel und Tagfalter tatsächlich spezialisiert. Genau, und bin da seit vielen Jahren sowohl privat als auch beruflich am Beobachten und immer noch sehr begeistert.
Fantastisch. Also wer sich privat über Felix Vogelinteresse weiter informieren möchte, der kann mal in den schon bereits erwähnten Podcasts auf die sogenannte Klo-Liste achten, über die wir damals gesprochen haben. Beruflich ist es wichtig, dass man sich besonders gut mit Arten auskennt, weil in dieser Genehmigungsplanung auch genau geschaut wird, was in dem betreffenden Genehmigungsgebiet nämlich für Arten vorkommen. Nicht nur Vogelarten, sondern man guckt oder man betrachtet das gesamte Ökosystem und schaut, wie dieses durch das Bauvorhaben beispielsweise beeinflusst wird, um ausreichende Gegenmaßnahmen treffen zu können. Dafür sind genaue Kartierungen wichtig, damit man wirklich weiß, welche Arten sich zu welcher Zeit wo befinden und wie sie durch das geplante Vorhaben positiv, eher nicht, aber meistens negativ beeinflusst werden könnten. Felix, du hast für uns auch schon mal den ein oder anderen Artikel geschrieben. Es ist nämlich gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der sich auch wirklich gut mit der Technik auskennt, die man zum Vögelbeobachten benötigt. Eigentlich sagt man ja oder sagen wir immer gerne, Vögelbeobachten ist ein Hobby und eine Beschäftigung für jeder Mann und jeder Frau, denn man braucht eigentlich gar nicht viel. Man braucht seine eigenen Augen, man braucht seine eigenen Ohren und vielleicht noch eine Sehhilfe, also sogenannte Fernoptik, ein Fernglas beispielsweise. Für den Anfang tun es da auch recht günstige Varianten. Also wer einsteigen möchte, der findet sogar auch von namhaften Herstellern recht günstige Einstiegsmodelle, mit denen man zumindest schon mal so im Garten und auf so normale mittlere Distanzen Vögel beobachten kann. Aber ihr beschäftigt euch auch mit kniffligeren Fällen, ne? Da geht es ja nicht immer nur um Nahdistanzen, paar Meter und sich das putzige Verhalten von Vögeln anzuschauen, sondern es sind teilweise recht herausfordernde Bedingungen. Womit habt ihr es denn da zu tun?
Also vielleicht nochmal zum Anfang. Also ja, man kann Vögel mit sehr, sehr wenig Aufwand beobachten. Aber eine der witzigen Beobachtungen, die ich über die Jahre gemacht habe, ist, dass man je besser man wird, desto schlechter ist die Optik, die man benötigt, weil irgendwann halt einfach viel Erfahrung dabei ist. Und ich mir am Anfang gerade oft gedacht hätte, oh, das wäre jetzt ganz gut, wenn der Vögel noch ein bisschen schärfer und ein bisschen netter abgebildet wäre, weil man da natürlich noch mehr auf so Details achtet. Später dann, da geht es dann vor allem auch um Komfort. Und das ist auch was, wo ich jetzt ein bisschen drauf eingehen kann. Wenn man vielleicht auf die unterschiedlichen Arten von Kartierungen, die auch unterschiedliche Anforderungen an die Optik stellen. Also zum einen gibt es ja zwei, sage ich mal, verschiedene Großklassen an Optik, ne? Die Ferngläser und die Spektive für die klassischen Brutvogelkartierungen, die wir machen. Also wenn es jetzt darum geht, Reviere zu definieren von Brutvögeln in Untersuchungsgebieten, also die Anzahl und Verteilung von Brutrevieren von verschiedenen Arten, da ist meistens das Fernglas ausreichend. Ja, da ist man auch sehr viel zu Fuß unterwegs, also gibt Flächen, da läuft man dann gut und gern mal, weiß nicht, 10 Kilometer plus am Tag, weil man einfach jetzt zum Beispiel für Trassenprojekte da einen riesigen Schlauch, sage ich mal, durch die Landschaft kartieren muss. Oder darf. Ich finde es ja auch ein Privileg, dass wir uns das als Land eben auch leisten, auf Umweltschutz zu achten. Und genau da wird eben vor allem mit dem Fernglas geschaut, aber auch viel akustisch gehört. Also bedeutet, es gibt Kartierungen, also in Gebieten, zum Beispiel in der bayerischen Agrarlandschaft, da läuft man dann 4-5 Stunden durch, ohne einmal das Fernglas heben zu müssen, wenn man eben die Akustik drauf hat, weil die Vögel sich dort einfach sehr gut bemerkbar machen. Bei Feuchtgebieten ist es dann direkt was anderes. Ne? Also da sieht man dann auch öfter mal was im Schilf rumhuschen. Und dann bei den Kartierungen, wo es um weite Distanzen geht, das sind vor allem Zug- und Rastvogelerfassungen, wo wir uns die Migrationsmuster anschauen und gucken, okay, gibt es hier irgendeinen Flugkorridor, der besonders stark genutzt wird, jetzt wegen Kollisionsrisiko, oder gibt es irgendwelche Flächen, die von Enten, Gänsen, Limikolen, sowas genutzt werden. Oder auch die Kartierung von weitläufigen Gewässern. Da ist dann ein Spektiv nötig, wo man dann eben ja viel statisch steht und dann oft stundenlang da durchschaut. Ich meine, die Intensivhobbyisten, die werden es kennen. Aber ich sag mal, für einen Anfang ist auf jeden Fall ein Fernglas the way to go.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ein Fernglas sollte man ja eigentlich immer dabei haben. Finde ich zumindest, also bei mir liegt permanent eins im Auto. Ich verrate jetzt nicht, was ich für ein Auto fahre, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, mir das da raus zu entwenden. Ja. Und die etwas besseren Modelle habe ich dann auf jeden Fall zu Hause und werden dann so mitgenommen. Ihr müsst ja wahrscheinlich relativ viel Equipment dann mit euch rumschleppen. Ne? Du hast eben schon den Komfort erwähnt. Was hast du an so einem typischen Tag, an dem du jetzt eine Brutvogelkartierung vornimmst, bei dir? Hast du immer ein Fernglas und immer ein Spektiv dabei?
Am Anfang hatte ich das. Ich muss aber sagen, wenn man dann so viel unterwegs ist und ich habe inzwischen nur noch ein Fernglas dabei. Und was ich auch ganz spannend finde, also ich habe sowieso gehört, dass Birding gerade unter den Leuten so U20 oder so Mitte 20 gerade wieder total im Trend ist, was mich mega freut. Ne, dass es da auch Verschiebungen in den Trends gibt. Ne? Weil als ich jetzt angefangen habe mit Vögel beobachten, so weiß nicht, 2018 ungefähr war das, da war so das Credo auf jeden Fall ein 10x42er Glas. Irgendwie, da ist man nah dran, das ist lichtstark. Dann auch irgendwie abends, ne, dann in den letzten 5 Minuten kann man da noch irgendwie dann, oder ja, wenn man jetzt schlechtes Licht hat und dann der Wespenbussard überfliegt und dann kannst du dann die Bänderung besser erkennen und so. Und dem bin ich gefolgt, aber habe dann irgendwann gemerkt, so ein 42er Glas, das ist zwar kompakt, aber wenn man es den ganzen Tag um den Hals baumeln hat, auch schon ein bisschen schwer. Ne? Und ich bin aktuell der Meinung, dass der Trend auf jeden Fall mehr in Richtung so 8 bis 10 mal 32 geht, was auch mit der besseren Optik zu tun hat. Da hat sich einiges getan. Kamera nehme ich tatsächlich nicht mit, weil ich aber auch keinen großen ästhetischen Anspruch an meine Fotos habe, ne? Also liegt auch an der Verbesserung der Handykameratechnik.
Du fotografierst tatsächlich mit dem Handy. Benutzt du da einen Adapter fürs Fernglas oder fürs Spektiv? Also machst du sogenanntes Digiscoping? Da haben wir übrigens in jeder Ausgabe oder zumindest in so gut wie jeder Ausgabe immer eine Doppelseite, wie man an diese Digiscopie Geschichte besser und schlauer herangeht. Es gibt nämlich viele Leute, die keine Kamera mehr mitnehmen wollen und dann Fotos durch das bereits vorhandene Equipment machen, nämlich durch das Fernglas oder durch das Spektiv vor allen Dingen und zwar mit dem Handy. Manche machen es auch mit der Kamera, da kann man dann auch noch mal ein bisschen was rausholen. Genau, fotografierst du so mit dem Handy? Nee, da sieht man ja nicht viel, ne? Es muss ja wahrscheinlich schon durch die Optik sein, oder?
Es kommt aufs Handy an, ehrlich gesagt. Also dadurch, dass ich halt wirklich, dass meine Fotos einen dokumentarischen Zweck haben. Also dass ich einfach am Ende ein Foto haben möchte, wo man einfach sieht, okay, das ist dieser Vogel oder nicht, vielleicht noch ein bisschen nachbestimmen kann. Da reicht oft ein bildstabilisierter 10-fach-Zoom aus, wo man da dann noch mal ein bisschen reinzoomen kann. Da braucht man aber eine sehr gute Handykamera. Als ich die noch nicht hatte, habe ich auch digiskopiert, auch mit einem Aufsatz. Da unsere Geschäftshandys aber immer mal wieder wechseln, ist es so, dass wenn ich da dann die Notwendigkeit sehe, also dann ist jetzt zum Beispiel irgendeine kleine Limikole, irgendwie, weiß nicht, ein Bruchwasserläufer oder so, den ich dokumentieren möchte, oder ein Kampfläufer oder was weiß ich, Foto von dem besetzten Greifvogelhorst, dass ich da dann durchs Spektiv fotografiere, und da kann man den Abstand mit so ein bisschen Erfahrung auch selbst herstellen, ne? Dass man stabilisiert das Handy dann so ein bisschen mit der Hand am Spektiv und fotografiert dann. Das ist zwar immer so ein bisschen nervig, aber ich habe es bisher immer hingekriegt, wenn der Vogel sich jetzt länger dort aufgehalten hat, dann auch ein paar Fotos aufzunehmen, die eben diesen dokumentarischen Zweck erfüllen. Hätte ich jetzt ein Interesse dran, auch ein paar schöne Fotos zu machen für einen Bericht oder eben, ja, wenn mir das gefallen würde. Ich bin jetzt einfach nicht so der Fotograf. Ich habe so gemerkt, dass ich mir die Dinge lieber anschaue, weil ich beim Fotografieren dann so die Momente so ein bisschen verpasst habe, weil ich immer geguckt habe, oh, wie sitzt der jetzt, und sitzt der jetzt schön und alles ist Licht und hier, keine Ahnung. So, da ist dann Digiskopie auf jeden Fall ein guter Weg, wobei die Leute dann meistens schon mit einem richtig fetten Kameraobjektiven eben umlaufen, na, wenn sie da so ein großes Interesse an so ästhetischer Vogelfotografie haben.
Ja, ich finde ja nach wie vor, dass eine gute Bridge-Kamera in den meisten Fällen ausreicht. Die ist zwar auch nicht gerade leicht, aber im Vergleich zu großen Teleobjektiven für Systemkameras ist das immer noch vertretbar vom Gewicht her, insbesondere wenn man eben noch anderes Equipment mit sich rumschleppt. Damit kann man zwar keine fototapetentauglichen Bilder machen, aber wie du schon sagst, für die Dokumentation völlig ausreichend, wenn man vor allen Dingen noch ein bisschen reinzoomen kann. Fürs Magazin ist es auch nicht immer in ausreichender Qualität, insbesondere bei größeren Distanzen, aber man kann eben mit dem recht schnellen Zoom doch weite Entfernungen überbrücken und dann zumindest belegen, dass man tatsächlich, wie in meinem Falle beispielsweise am Wochenende das Braunkehlchen gesehen hat. Kein besonders schönes Foto, aber man sieht es darauf, um welchen Vogel es sich handelt.
Nina, hast du das Foto über dein Spektiv gemacht oder mit
Nein,
einer?
das Foto, nein,
Weil
das
es
hat
gibt ja
das.
auch diese Kamera. Es gibt mir unter Ornithologen sehr beliebte Kamera, die so ein sehr großes Zoom-Spektrum hat. Weil die haben ganz viele Leute, weil sie ist kompakt und macht nochmal bedeutend bessere Fotos als das Handy auf große Distanz,
Genau.
ohne dass man sich jetzt immer denkt, boah, nehme ich jetzt den Fotorucksack mit. Ja.
Genau, also die kann man auf jeden Fall in den kleinen Rucksack nochmal mit reinschmeißen, die man ja, also ich zumindest, so gut wie immer mit dabei habe, da passt die auf jeden Fall rein. Wie gesagt, also wenn man sie den ganzen Tag um den Hals hat, ist es anstrengend, dann wird sie auch wirklich schwer. Aber es, also ich gehe trotzdem fast nie ohne aus dem Haus, wenn ich zum Vogelbeobachten gehe, weil ich ganz gerne das ein oder andere Foto mache und mir da die Handykamera nicht ausreicht. Aber ich bin fast sicher, dass ich das genau das Modell habe, das du angedeutet hast.
Ah, nochmal zur Frage vorhin, genau. Spektiv habe ich wirklich nur dabei, wenn ich entweder beruflich unterwegs bin, also sprich bei Raumnutzungsanalysen beispielsweise, also wenn wir von irgendwie der Hebebühne über stundenweit entfernte Arten beobachten müssen, also Schwarzstoff, Flugbewegungen, solche Geschichten. Oder wenn es eben um weitläufige Gewässer geht. Ansonsten ist mir das zu schwer. Da habe ich ein 8x32er Fernglas mit einem Kreuzgurt dabei. So.
Genau, also da hätten wir ja auch die Frage, die philosophische 10-fach oder 8-fach eigentlich auch schon geklärt, zumindest aus professioneller Sicht. Also ich persönlich nehme auch eigentlich fast ausschließlich das 8x32 mit. Ich habe auch ein 10x56er. Das nehme ich eigentlich so gut wie nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur, wenn ich wirklich erwarte, dass ich recht stationär bei sehr schlechten Lichtverhältnissen Vögel beobachte. Aber da ich mich meistens relativ viel bewege und nicht so der Ansitzjäger bin, was die Vogelbeobachtung angeht, bevorzuge ich auch tatsächlich eher leichtes Equipment. Nun kommen ja eigentlich jede Saison neue Modelle auf den Markt. Und wie du schon gesagt hast, der Trend geht eigentlich zu kleinerem, leichterem Equipment hin. Also wenn ich überlege, mit was für Spektiven man noch vor 15, 20 Jahren unterwegs gewesen ist, was das für Riesengeschosse waren, durch die ich damals Riesenprobleme hatte, überhaupt irgendwas zu sehen. Also da musste ich doch tatsächlich eine ganze Zeit lang üben, bis ich insbesondere auch durch den Schrägeinblick wirklich mal irgendwas gefunden habe. Weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer, finde ich, als wenn man intuitiv durch ein Fernglas guckt, was ja nun eben mit beiden Augen arbeitet, als durch ein Spektiv, wo man den richtigen Augenabstand finden muss, um tatsächlich nicht diesen schwarzen, fetten Ring zu sehen oder tatsächlich das Objekt, das man dann auch betrachten möchte, wieder findet. Aber auch bei den Spektiven geht der Trend ganz extrem zu deutlich kleineren, leichteren Modellen. Also sogenannte Reisespektive sind eigentlich auch für zu Hause der Standard geworden. Und wir haben jetzt gerade im aktuellen Magazin einen recht ausführlichen Bericht über das neue bildstabilisierte Spektiv von Swarovski. Über das neue bildstabilisierte Spektiv von Swarovski, das Balance AT18 bis 45x65 veröffentlicht. Es gibt es auch noch mit einem geraden Einblick. Das ist dann 14x35x50. Siehst du Vorteile in bildstabilisierten Spektiven oder benutzt ihr die sowieso auf dem Stativ und oder findest das eigentlich wenig notwendig, dass man da jetzt eine bildstabilisierte Variante rausbringt? Weil nach deiner Meinung gebe ich nämlich nochmal meinen Senf dazu ab.
Also bei den 8x Ferngläsern, da sehe ich jetzt nicht so den Riesensinn. Also das ist ja auch der Grund, warum ich irgendwann auch von 10 auf 8 gegangen bin, weil das Bild eben größer, also man hat ein größeres Blickfeld und das Bild ist stabiler, also besonders wenn man Flächen absucht.
Also das Bild ist nicht größer, aber das Sehfeld ist
also
größer.
Also das Sehfeld ist größer, das ist beim Absuchen von Flächen sehr praktisch. Und bei Spektiven ist es tatsächlich so, dass ich sage, ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, weil bei Spektiven so die Batterieeinheit und auch das Gewicht der Batterieeinheit vernachlässigbar ist. Und besonders wenn man es schafft, ein kompaktes Spektiv zu bauen mit einer Bildstabilisierung, finde ich ganz super. Also wir packen die sowieso auf ein Stativ, aber Stativ bedeutet nicht gleich bildstill. Ne? Da braucht man nur ein bisschen Wind haben. Wir stehen da oben ja auch auf diesen Hebebühnen, die schwanken. Und wenn man dann in großer Entfernung eine Greifvogelsilhouette beobachtet, dann noch ein bisschen Luftflimmern hat, noch diese Mikrovibrationen, da wird es dann sehr schnell sehr anstrengend und auch schwierig fürs Gehirn eben zu schauen, was ist denn das jetzt eigentlich? Hat der nochmal irgendwie eine helle Schwanzbinde oder wie sehen jetzt die Unterflügel aus? Und für den Fall finde ich die oder das Konzept von einem kompakten, bildstabilisierten Spektiv, ehrlich gesagt, ziemlich genial, besonders auch als Mensch, der nicht so gerne Materialschlacht hat. Ne? Weil auch beim Stativ gilt, je schwerer Stativ und Spektiv zusammen, desto weniger Bildwackelei hat man. Ne? Also manchmal kann man da auch unten nochmal extra was ranhängen, irgendwie, ne, das ist auch bei starkem Wind, wenn man jetzt irgendwie im Herbst an der Nordsee was beobachtet oder irgendwie so Offshore-Geschichten macht. Und damit würde das ja völlig rausfallen. Auch die Beobachtung von Horsten, ne? Also ob die jetzt besetzt sind oder nicht, ist mit einem bildstabilisierten Gerät potenziell viel einfacher, weil man auch mal den Winkel verändern kann und nicht immer Spektiv zusammenbauen, aufbauen, umstellen. Ah, wo ist es jetzt? Also stelle ich mir das sehr attraktiv vor, tatsächlich.
Also, für den semiprofessionellen Einsatz ist es auch sehr attraktiv. Man muss nicht auf einer Hebebühne stehen oder an der windigen Nordsee, um die Vorteile eines bildstabilisierten Spektivs zu erkennen. Ich habe auch schon einige bildstabilisierte Ferngläser getestet, finde ich aber auch eher für so stationärere Beobachtungen interessant tatsächlich. Oder wenn man ein größeres Problem damit hat, auch ein relativ leichtes Fernglas längere Zeit ruhig zu halten. Das ist ja beispielsweise bei Kindern so, aber auch bei älteren Personen oder bei eingeschränkten Personen, die vielleicht nicht längere Zeit auch ein normales Fernglas mit ein paar hundert Gramm ruhig halten können. Für diesen finde ich bildstabilisierte Ferngläser schon ganz pfiffig und praktisch. Eigentlich sind die ja konzipiert fürs Sea-Watching und zwar nicht unbedingt für das Beobachten von Vögeln, sondern für die Nautik, also auf Segelbooten beispielsweise, wo man übers Meer schauen muss, um zu navigieren. Da braucht man teilweise sehr leistungsstarke Ferngläser, aber da wird einem, glaube ich, ganz furchtbar mulmig, also mir zumindest, ich werde ja sowieso sofort seekrank, da könnte ich gar nicht durch ein Fernglas gucken. Habe ich schon ein paar Mal probiert, auf Booten mit dem Fernglas mich zu bewegen. Das geht ein paar Minuten gut und dann muss ich ganz viel über die Reling gucken. Wie dem auch sei, für Ferngläser unter besonderen Bedingungen ja, aber ich finde auch das Spektiv, ein bildstabilisiertes Spektiv ist tatsächlich etwas für jedermann und jeder Frau, die gerne auf größere Distanzen Vögel beobachten möchte. Denn das Swarovski-Spektiv ist ja eigentlich dafür konzipiert, um als Handgerät benutzt zu werden. Natürlich kann man es noch mehr stabilisieren, indem man es auf ein Stativ montiert. Aber ich habe es auch getestet als reines Handgerät und auch das funktioniert ganz fantastisch.
Also wirklich einfach aus dem Rucksack aufgelegt,
Ja,
oder
aber auf dem Rucksack aufgelegt, auf dem Koppelpfeiler aufgelegt, auf dem Weidetor aufgelegt, an einen Baum gelehnt, aber wirklich auch tatsächlich Freihand, nämlich genau das, was du sagst, Freihand. Du siehst einen Greifvogel in relativ großer Distanz am Himmel und möchtest doch nochmal genauer bestimmen, um was für einen Greifvogel sich das handelt, dann schaffst du es. Natürlich nicht auf Riesendistanz und bestimmt auch nicht, wenn man auf einer Hebebühne steht. Aber man schafft es, wenn man einigermaßen guten Stand hat, auch auf weitere Distanzen frei handgehalten am Himmel zu unterscheiden, ob es sich um einen Bussard oder Wespenbussard handelt, wenn er weiter weg ist. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann geht das. Finde ich wirklich ganz fantastisch. Aber auch, um mal eben schnell auf größere Distanzen, wie gesagt, irgendwo aufgelegt oder einfach nur angelehnt, irgendwo etwas zu beobachten oder einfach längere Zeit mal irgendwo zu stehen. Ich habe zum Beispiel, als ich das getestet habe, mehrere Seeadler an einem verendeten, ich glaube, es war eins von diesen Wildpferden, die hier die Flächen frei halten, an den Deichen an der Elbe oder an diesen Ausgleichsflächen. Da habe ich auf jeden Fall mehrere Seeadler drauf sitzen gesehen. Die waren auch mit bloßem Auge natürlich zu erkennen. Aber um sich diese ganze Szenerie und das Gestreite mit den dazukommenden Krähen anzugucken, war auch dieses bildstabilisierte Spektiv ganz nett, weil man einfach eine lange Zeit ganz in Ruhe beobachten kann. Und sich auch angucken kann, wie sich die Vögel miteinander verhalten. Da geht es ja jetzt nicht immer nur um Bestimmung, sondern auch einfach um die Szenerie zu genießen, wenn man sich jetzt nicht im professionellen Bereich befindet. Und das ist ja auch etwas, was einen ganz entscheidenden Vorteil bringen kann. Findest du denn das oder bist du der Meinung, dass sich die Optik, mal ganz abgesehen von Gewicht, Größe und technischen Neuerungen wie Bildstabilisierung, ansonsten viel verändert hat? Würdest du mit einem Fernglas, was 20 Jahre alt ist, beruflich noch klarkommen? Rein was die optische Leistung angeht, jetzt reden wir mal nicht von Komfort, nicht von Gewicht, sondern von der rein optischen Leistung. Hat sich da auf dem Gebiet auch so viel getan oder kann man für den Einstieg auch mit Opas Fernglas losgehen?
Also meiner Meinung nach kann man für den Einstieg auf jeden Fall auch mit Opas Fernglas losgehen. Also ich kenne auch Profis, die mit einem 20 Jahre alten Poroprismen-Fernglas durch die Gegend springen. Es geht da, glaube ich, vor allem darum, wie viel Komfort man haben möchte, vor allem als Brillenträger. Also ich finde im Bereich Brillenträger, so was auch das Sehfeld und den Einblickwinkel angeht, hat sich da total viel getan in den letzten Jahren nochmal. Persönlich beobachte immer mit Brille, weil es halt einfach angenehmer ist und da musste man früher schon viel den richtigen Winkel finden und dann hier schwarze Ringe und da. Das ist inzwischen bei den modernen Varianten ist es nicht mehr so. Was die optische Leistung angeht, hat sich da aber meiner Meinung nach nur noch marginal was getan, zumindest im High-End-Bereich. Was mir aufgefallen ist, dass besonders diese Mid-Range-Klasse an Optik, also zum Beispiel jetzt Ferngläser im Bereich zwischen, weiß nicht, 500 und 1000 Euro, dass die deutlich besser geworden sind. Also so, dass sich die Distanz zwischen, ne, so dem bisschen, also schon hochwertigen Optiken, aber noch nicht den ganz High-End-Optiken zu wirklich Creme de la Creme, ne? Swarovski, Leica, Zeiss, dass da so ein bisschen der Unterschied geschrumpft ist, wobei auch die Premium-Hersteller auch inzwischen so ein paar sehr gute Budget-Varianten anbieten. Ne? Was ich auch glaube, ist, dass es auch einfach so ein bisschen, also jetzt auch nochmal um auf diese Thema 8 versus 10 Mal, das ist ja was bei Ornithologen, also als ich angefangen habe, also viel diskutiere, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, das sind auch Sachen, die jetzt mit einfach dieser inzwischen nochmal deutlich besseren Optik, größeren Sehfeldern und so, dass es eher dann nur noch so Geschmacksunterschiede sind, ne? Und man da eigentlich nicht viel falsch machen kann, außer zu wenig rauszugehen. Also das ist einfach das Wichtigste, draußen sein, gucken, was für ein Vogel ist das, wie singt der, wie verhält er sich und ja, dann eben mit der Optik, die man hat, arbeiten und wenn man dann merkt, hey, irgendwie, das finde ich total toll oder auch im professionellen Bereich, ne, man zum Beispiel merkt, oh, ich muss jetzt 6 Stunden am Tag den Himmel absuchen, sich dann vielleicht zu überlegen, oh, vielleicht doch mal was Bildstabilisiertes oder was mit einem größeren Sehfeld, was ein bisschen leichter ist. Das bietet sich da an.
Genau, also sehen wird man das mit Sicherheit auch mit einem ganz alten Zeiss-Glas oder mit einem Swarovski, wo sich schon nach vielen, vielen 100 Stunden im Feld die Gummierung abpellt, aber der Komfort zählt natürlich bei dem professionellen Einsatz noch einen kleinen Tick mehr als im Hobbybereich. Wobei man ja auch beobachten kann, dass Leute, die passioniert einem Hobby nachgehen, sich häufig noch professioneller ausrüsten als die Profis.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man gibt ja für nichts so gerne Geld aus wie für eine Leidenschaft oder für ein Hobby, das man mit Leidenschaft und Herzblut verfolgt. Und da kann ich mich eigentlich nur anschließen, dass das Rausgehen aber wirklich das Wichtigste ist. Also man kann die beste Optik haben, wenn man die Erfahrung in der Beobachtung nicht sammelt, indem man wirklich viel Zeit draußen verbringt, dann wird einem auch lange Zeit noch schwerfallen, etwas kniffligere Arten voneinander zu unterscheiden, weil man einfach diesen Erkennungsmuskel im Gehirn sozusagen trainieren muss. Man muss etwas oft gesehen haben, um auf Anhieb Muster zu erkennen und auf Anhieb zu wissen, welcher Vogel das denn tatsächlich ist. Das gleiche gilt für Vogelstimmen. Damit habe ich ja naturgemäß ein kleines Problem, weil ich kein besonders gutes Gehör habe. Das heißt nicht, dass ich nicht Sachen lautstärkemäßig gut höre, aber es fällt mir oft schwer, ähnliche Töne auseinanderzuhalten. Das heißt, für mich ist das etwas anstrengend, außer aber natürlich bei Arten, die man sehr leicht erkennt. Mhm. Aber wenn sich Sachen ähnlich anhören, dann muss ich wirklich mich wirklich doll drauf konzentrieren. Was hältst du denn von Bestimmungs-Apps? Es gibt ja einige Apps, die Vogelstimmen erkennen, aber nicht nur das. Es gibt ja auch Apps, die auf Fotos Vorschläge für Arten machen und die sind meiner Meinung nach relativ häufig dicht dran mindestens. Was hältst du denn persönlich und professionell von solchen Bestimmungshilfen? Früher musste man ja ewig Bücher wälzen, wenn man irgendwas Kniffliges gesucht hat. Das wird doch ein bisschen vereinfacht heutzutage. Haben aber nicht alle die höchsten Meinungen darüber.
Also ich finde es sehr gut, dass es sie gibt, weil das Problem, was wir oft haben, ist, dass um jetzt beispielsweise Vogelstimmen zu lernen, also sich das wirklich freehand von Grund auf selbst beizubringen, ist unglaublich schwer. Also jetzt, wenn man dann irgendeinen komischen Vogel hört, einfach zu erraten, was das jetzt denn sein könnte, indem man sich jetzt auf Xenocanto von 50 möglichen Arten die Gesänge anhört und dann, ne, also das muss ja dann auch im Nachhinein, da hat man eigentlich schon verloren.
Genau. Würde ich niemals wieder auseinanderhalten können.
Genau, und so der klassische Weg früher war ja, man geht mit jemandem mit, der es schon kann, ne, in einem Altorni und der erzählt einem dann, okay, da hinten singt jetzt die Amsel und da singt das Rotkehlchen und das ist eher so melancholisch perlend und die Amsel ist eher so motiviert flötend.
Du hast ja auf jeden Fall die Beschreibung durchgelesen dazu in Fachbüchern.
Nee, ich habe mir die nicht durchgelesen. Ich finde, das stimmt tatsächlich. Also so die Stimmung in einem Vogelgesang, die macht schon viel. Aber das, also so diesen Altexperten, der mit einem mitgeht und einem das beibringt, den hat in der Regel keiner mehr, weil die halt einfach so ein bisschen ausgestorben sind, habe ich das Gefühl, oder nur sehr wenige. Und wenn viele Menschen sagen, hey, ich würde jetzt gern Vögel beobachten und würde mich gerne dem Hobby widmen oder mich auch professionell damit auseinandersetzen, da sehr unterstützt werden, weil die Apps, also sowohl die bioakustischen als auch die optisch erkennenden, inzwischen schon sehr gut sind. Das Problem ist nur ein bisschen, dass natürlich auch immer die Qualität des Inputs ganz zentral dazu beiträgt. Und wenn man da jetzt zum Beispiel ein schlechtes Foto hochlädt, ist auch die Identifikation schlecht. Und manchmal gibt es eben so Grenzfälle, wo ja die App einfach daneben liegt. Muss man ganz klar sagen. Also es gibt da auch Fehlbestimmungen oder halt so Geschichten, die, und da ist dann die Schwierigkeit zu erkennen, wann die Fehlbestimmung erfolgt ist. Also zu erkennen, ob das, was du da siehst, Sinn macht. Im Hobbybereich, finde ich, ist das relativ vernachlässigbar. Also wenn man jetzt im Hobbybereich sich jetzt nicht ganz sicher war, war das jetzt ein Mäuse- oder ein Wespenbussard, dann lädt man es hoch. Es sagt irgendwie, weiß nicht, 70% Wespenbussard, weil das Foto halt in dem komischen Winkel geschossen war. Und dann lädt man das auf Ornitho hoch und dann sagt hier der Lokalpolizist auf Ornitho, nee, das war jetzt der Mäusefussard und nimmt die Beobachtung raus. Da ist es nicht so schlimm, einfach weil es gibt keine großen Konsequenzen. Also natürlich sollte man, wenn man da jetzt offiziell Meldung macht, schon so ein bisschen überlegen, jo, macht das jetzt Sinn oder macht es nicht. Im professionellen Umfeld muss man da aber sehr vorsichtig sein, weil da gerade diese Unterschiede oft sagen, okay, das ist jetzt eine planungsrelevante Beobachtung oder eben nicht. Und die Daten, die müssen auch einer wissenschaftlichen Prüfung auch eben standhalten. Und ja, also da muss man dann nochmal genau hinhören oder wenn es dann jetzt eine seltene Art angezeigt wird, nochmal hinfahren, gucken, sinkt die nochmal, kriege ich das aufgenommen, kriege ich es verglichen, kriege ich nochmal ein besseres Foto. Also es hilft viel beim Lernen und ist auch unterstützend, aber ersetzt nicht das fachliche Wissen auch hinsichtlich der Ökologie der Arten und ja, also so die komplette nachfolgende Interpretation. Also sprich auch, was bedeutet denn das jetzt eigentlich, dass ich diese Art hier gesehen habe? Ist die hier auf Nahrungssuche, brütet die hier?
Zieht sie
zieht
durch,
die
ist sie
gerade?
Verdriftet?
Genau, ist die verdriftet? Also, dass man da das besonders als Anfänger, aber auch als Profi, wo ich mich jetzt auch schon mit reinzählen würde, ist, also ich bin auch manchmal, ich stehe auch manchmal im Wald und gucke mit Merlin, besonders zum Anfang der Saison, was denn da jetzt so komisch ruft. Und es hat mir auch schon oft geholfen, ne? Weil man natürlich immer konstantes Training braucht und seltene Vögel einfach selten hört.
Ja, genau. Manchmal braucht man einfach eine kleine Gedächtnisstütze. Weil es gibt manchmal Situationen, da fällt es dir nicht gleich ein, was es war. Genau, ganz genau, besonders zum Anfang der Saison. Wenn es jetzt nicht irgendwas ist, was man wirklich oft hört oder was man wirklich, was wirklich ikonisch ist, was so ganz charakteristisch ist, dann ist tatsächlich so auch, kann das wirklich wahnsinnig helfen, weil es fällt dir dann sofort ein, ja stimmt, das war's. Manchmal hat man ja das Gefühl, es liegt einem so etwas auf der Zunge, aber man braucht jetzt einen, der einem quasi den letzten Gedankenanstoß gibt. Ich finde aber auch, muss ich tatsächlich sagen, wenn man wirklich interessiert ist, kann es wahnsinnig helfen, wenn man das hinterher nochmal verifiziert und sich das genau anguckt, weil es ist ja wirklich nicht häufig, dass man den Vogel, den man hört, auch wirklich sieht. Manchmal kann man das, gerade bei den Feldarten, wenn man ein bisschen Auge dafür hat, dann kann man ja sehen, welcher Vogel singt gerade. Aber gerade im Wald, ich finde dann ja auch im Schilf, überall wo die Vegetation sehr dicht ist, hört es dann ja auf. Dann siehst du meistens nicht, wer gesungen hat oder siehst mehrere Vögel gleichzeitig und weißt dann nicht genau, wer gesungen hat. Also wenn man noch dabei ist, Erfahrungen zu sammeln und aber bereit ist, noch ein bisschen extra zu investieren, das hinterher nochmal genau nachzugucken und im Zweifelsfall eben nochmal zurück zu bestätigen, entweder über einen erfahreneren Ornithologen oder über Literatur, dann finde ich, das ist eine ganz fantastische Sache. Es erleichtert sehr vieles. Man kann es immer mobil dabei haben.
Und kostenfrei auch, ne?
Häufig in vielen, vielen Fällen auch eben kostenfrei, ne? Das ist tatsächlich etwas, was ich auch in der Zeit, in der ich diese Apps mit mir herumtrage und nutze, auch wirklich rasant verbessert hat. Ich meine, wir befinden uns ja in einem Zeitalter, in dem sich Dinge noch viel schneller entwickeln, als sie das ohnehin schon in unserem ja, industrialisierten Zeitalter getan haben. Aber jetzt geht es natürlich durch den Einsatz von sogenannter künstlicher Intelligenz in vielen Fällen eben auch noch schneller und es fällt den Programmen und Algorithmen noch viel leichter zu erkennen oder Muster zu erkennen, ne? Und die wichtigen Merkmale zu erkennen. Also ich finde schon, es kann durchaus helfen.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt sind wir von relativ einfachen Ferngläsern zu komplexen Algorithmen und Erkennungs-Apps gekommen. Ich glaube, ich werde das jetzt meine Gesprächspartner und Partnerinnen immer fragen, was sie von den Apps halten, weil wir da eigentlich ganz interessiert dran sind, wie unterschiedliche Menschen diese Apps nutzen und ob sie tatsächlich einen Vorteil bringen. Also ich persönlich finde, sie erleichtern den Einstieg in die Welt der Bestimmung erheblich, aber sie ersetzen natürlich nicht Artenkenntnis und vor allen Dingen auch nicht den gesunden Menschenverstand, weil manche Dinge, die dann erkannt werden, irgendein Vogel, der eigentlich nur in den USA vorkommt, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass man den dann hier beobachtet. Nicht ausgeschlossen natürlich, aber unwahrscheinlich. Da ist dann eine gute Dokumentation schon wichtig.
Genau.
Ja, Felix, guck mal, jetzt haben wir eine weitere Episode rumkriegt. Vielleicht schreibst du ja in naher Zukunft mal wieder einen spannenden Equipment-Artikel für uns, weil wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, Leute zu finden, die sich mit dem Thema Ornithologie auskennen und gleichzeitig auch noch wirklich technikaffin sind. Es ist nämlich eine Sache, sich für das neueste Equipment zu interessieren und sich das zuzulegen und sich wirklich damit auszukennen und eine fundierte Fachmeinung abzugeben. Jetzt ist das Wetter draußen herrlich. Wir befinden uns auch mitten in der Quartiersaison noch für dich. Das heißt, du sitzt mit Sicherheit auch schon auf heißen Kohlen und möchtest raus. Ich kann es auch kaum noch im Büro aushalten. Also würde ich sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schnappen Sie sich Ihr Fernglas, genauso wie wir, und machen sich auf den Weg. Und dann hoffe ich, dass Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte. Auf Wiederhören.
Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.